Herzlich willkommen bei Ja und Jetzt, dem Podcast rund um eure Hochzeit. Mit Christine Rühlinger, Inhaberin von Hänsel und Gretel, Österreichs größtem Haus für Hochzeits- und Festmode und Expertin für alles zum Thema Hochzeit.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, Episode 8 von unserem Podcast Ja und Jetzt, dem Podcast, wo sich alles um Hochzeiten und Feste dreht. Und heute besprechen wir Hochzeitstrends in Österreich und eben speziell regionale Besonderheiten und auch Traditionen. Mir gegenüber sitzt unsere Anna Eblinger aus Wien, wieder zugereist. Und heute freuen wir uns, euch ein paar traditionelle Elemente, Brauchtum und Rituale näher zu bringen.
Ja, genau, weil als wir uns hingesetzt haben und gefragt haben, okay, was ist jetzt eigentlich für die Hochzeit so wichtig, was sollten wir alles thematisieren, sind wir natürlich draufgekommen, dass es in Österreich einige Traditionen gibt, die es zu bedenken gibt, die vor allem in ländlichen Gegenden oft noch aufgegriffen werden und wo es ja heutzutage auch einfach die Wahl gibt, was man davon gerne aufgreifen würde und was nicht. Und deswegen wollen wir das heute thematisieren. Und ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. Gibt es eigentlich so eine Lieblingstradition, die du hast? Was gefällt dir bei österreichischen Hochzeiten besonders?
Bei österreichischen Hochzeiten. Das ist, ja, das, was mir am allermeisten gefällt, ist immer das Brautstrauß werfen. Also das ist das, wo ich immer groß schaue, wie viele junge Frauen, oder nicht nur junge, wie viele Frauen sich da so richtig drum reißen und fast prügeln, dass sie diesen Brautstrauß fangen können. Also das ist so ziemlich mein Lieblingsbrauch. Ja.
Den finde ich auch super schön. Und vor allem finde ich schön, dass es heutzutage ja auch schon Wurfsträuße gibt, weil der eigentliche Brautstrauß ja so schön und auch so teuer ist.
Ja, das hatte ich damals schon. Also damals zu meiner Hochzeit habe ich schon einen Wurfstrauß gehabt, weil ich gesagt habe, ich möchte mir meinen Brautstrauß behalten. Mhm. Und jetzt habe ich mir einen kleinen Wurfstrauß damals schon machen lassen.
Das macht auf jeden Fall Sinn, weil ja vor allem die Floristik ist sehr teuer auf einer Hochzeit und da möchte man nicht dieses schöne Stück dann genau, in die Meute werfen. Es gibt in Österreich vor allem einfach wahnsinnig schöne traditionelle Hochzeitsbräuche, die sehr modern sind immer noch. Ich weiß nicht, gab es bei dir damals auch das Brautstehlen?
Ja, gegeben hätte es das Brautstehlen, aber ich bin von dem kein Freund. Dieses Brautstehlen, das hat sie eingebürgert. Da, also es geht in erster Linie darum, dass die Braut entführt wird, symbolisch kurz, ja, und wird vor den anderen Hochzeitsgästen sozusagen versteckt. Der Bräutigam muss sie dann suchen und muss sie auslösen. Das heißt, der Bräutigam muss dann doch mit einem größeren Geldtascherl manchmal in ein Lokal im Ort oder irgendwo hinfahren, um die Braut auszulösen. Das hatte früher einen anderen Hintergrund. Früher ist im Ort geheiratet worden, da gab es 1, 2, 3 Gasthäuser und in einem Gasthaus dieser Gasthäuser wurde die Hochzeit gefeiert und damit die anderen Gasthäuser oder Restaurants auch Umsatz machen, wurde eben dieses Brautstehlen begonnen, sodass praktisch man einfach mit der Braut in ein anderes Gasthaus geht, dort eben auch nur feiert und ein bisschen ein Zech macht und der Bräutigam praktisch die Braut dann oder der Bräutigam oder der Brautführer in Wahrheit die Braut auslöst. Nicht der Bräutigam, genau, der Brautführer muss die Braut auslösen. Das ist in vielen Fällen der Papa, der Braut.
Ah, okay.
Und manchmal, ja, deswegen sage ich auch Bräutigam, manchmal macht es auch der Bräutigam, aber das Original Brauchtum oder die Originaltradition sagt, dass es der Brautführer macht. Mhm. Und ganz wichtig, die Braut muss auch den Brautstrauß mithaben. Bei mir war das damals mein Bruder, der hat mich damals zur Kirche gebracht und der ist im Grunde den ganzen Abend auf dem Brautstrauß drauf gesessen, sage ich jetzt einmal, vor lauter Angst, dass er da irgendwas hätte zahlen müssen oder mich irgendwie auslösen müssen, ist der die ganze Zeit auf dem Brautstrauß gesessen und hat sich da kaum bewegt. Und wir haben das damals aber nicht gemacht, weil ich das eigentlich immer schade finde, weil es die Gesellschaft ein bisschen zerreißt. Also ich war schon auf Hochzeiten, wo eben die Braut gestohlen wurde und dann war die Braut 2 Stunden, 3 Stunden nicht da, weil die dann praktisch woanders eine eigene Party gefeiert haben. Die haben das dort lustig gehabt, die haben dort doch relativ viel getrunken und das ist was, ja, bin ich ein bisschen gemischt von den Gefühlen, also was das anbelangt.
Ja, es ist bei Traditionen eh immer so, dass es einfach manche Dinge gibt, die passen hundertprozentig für einen, da freut man sich drauf. Da, das hat die Mama schon gemacht, das mag ich auch machen. Und dann gibt es heutzutage zum Glück auch die Wahlmöglichkeit zu sagen, ah, das macht man nicht. Aber eine Sache, die sich durch und durch gezogen hat, ist ja das Poltern, oder?
Oh ja.
Aber auch in den verschiedensten Ausführungen. Es wird jetzt nicht mehr nur gesoffen am Tag davor, sage ich es mal jetzt. Es gibt auch die Woche davor, die Feiern oder Brunches. Also Poltern ist schon was Nettes, was Schönes, was ja auch zusammen auch gemacht werden kann.
Da hat sich auch viel verändert, weil wie du richtig sagst, war das Poltern früher wirklich so am Tag vor der Hochzeit. Ja? Und das war für manche Bräute nicht ganz so lustig, wenn der Bräutigam dann am Tag der Hochzeit nicht wirklich fit war. Oder nicht so so schön ausgesehen hat, wie sie sich das vorgestellt hat für ihre Hochzeitsbilder. Und also ich kann mich erinnern, da war ich mit meinem Mann zwar noch gar nicht zusammen, aber der war damals beim Poltern bei einer Hochzeit und das wurde mir erzählt. Und der hat dem Bräutigam damals einen Tag vor der Hochzeit die Haare geschnitten, aber auf eine Art und Weise, dass es nicht unbedingt sehr vorteilhaft für den Bräutigam war. Ei, ei. Also die Braut ist, die ist ihm, glaube ich, heute noch böse, dass wie das damals ausgegangen ist. Ja, aber das Poltern hat sich da verändert. Erstens einmal wird das nicht mehr ein paar Tage vor der Hochzeit gemacht, sondern schon oft Wochen oder manchmal sogar 2-3 Monate vor der Hochzeit. Mittlerweile ist es auch nicht mehr nur so ein Zusammenkommen und Saufen, wie du jetzt gerade sagst, sondern es wird mittlerweile auch zum Teil verreist. Ja, also wir haben Polterrunden, die fliegen nach Mallorca, wir haben Polterdamenrunden, die nach Ibiza fliegen oder die nach Italien fahren oder. Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Ein paar Frauen haben vor kurzem so ein Wellness-Wochenende gemacht, was ich auch sehr schön finde. Also die haben das so richtig mit Relax und mit Massage und allem drum und dran gemacht. Also es gibt auch da ganz viele Unterschiede. Und dieses sich zusammentreffen, um einfach nur zu saufen, das hat sich in der letzten Zeit aufgehört. Erstens einmal trinken auch die jungen Menschen nicht mehr so viel, wie früher die jungen Leute getrunken haben. Also zumindest sagt das die Statistik. Und wir hören es auch von unseren Kundinnen und Kunden, dass das Poltern mittlerweile einfach eine gemütliche, eine richtig gemütliche Geschichte ist, wo sich Freunde treffen. Und ja, natürlich wird da ab und zu auch einmal über den Durst getrunken, aber das ist ja auch in Ordnung.
Ja, schon. Und vor allem finde ich es auch schön heutzutage, dass das Poltern, ich meine, früher dieser Junggesellenabschied, dieses Bild einfach von jetzt muss ich mit meinen Freunden noch feiern, weil als verheirateter Mann darf ich ja dann keinen Spaß haben oder als verheiratete Frau, jetzt hört der Spaß auf. Und da finde ich es schön, dass es mehr einfach zu einer Feier mit Freunden in einem engeren Kreis geworden ist, einfach ein bisschen ein positiveres Bild.
Ja, ganz genau. Und früher war ja auch der Brauch noch der, dass durch das Poltern die bösen Geister vertrieben werden. Ja? Also die bösen Geister, die vielleicht Einfluss haben könnten auf das Wohl des Brautpaares oder auf die Entwicklung der Hochzeit oder der Ehe. Und das ist ja auch ganz viel mit so Geschirr zertrümmern und so, also nicht nur symbolisch, sondern da ist wirklich, da sind Teller zerschlagen worden, Gläser zerschlagen worden. Da gibt es Brauchtum, speziell in Norddeutschland ist es immer noch ganz, ganz gang und gäbe, dass da immer noch Geschirr zerschlagen wird.
Ah, okay, das kenne ich nur von jüdischen Hochzeiten.
Unter anderem, ja, genau.
Genau. In Österreich gibt es auch noch das Segen des Baumstammes. Also ich als Wienerin, als ich hier so ein bisschen recherchiert habe, was es so für Traditionen gibt, bin ich über das gestolpert und war so, okay, das habe ich jetzt persönlich noch gar nicht erlebt. Du?
Ja, doch. Ich habe das bei mehreren Hochzeiten, speziell bei unserem Land ist das durchaus üblich, dass das gemacht wird. Wir haben bei unserer Hochzeit damals, da haben unsere Trauzeugen ein Spiel organisiert. Ja, da mussten wir gemeinsam, also nicht gemeinsam, gemeinsam, sondern hintereinander einen, nicht Baumstamm, sondern das war so ein 5 cm oder 6 cm Durchmesser Astel durchschneiden. Nur meine Säge hat funktioniert und war scharf und die Säge vom Klaus war erstens einmal links, ich glaube Linkshänder und also irgendwas war und auf jeden Fall war das Sägeblatt nicht scharf. Also der hat sich richtig blockt, der hat das natürlich nicht unbedingt gut durchgekriegt. Dann war es, ein Thema war noch, wir mussten dann noch Wäsche aufhängen, ein Baby wickeln, wir mussten irgendwas schneiden, genau, und da hat der Klaus eben, der Klaus ist immer ein bisschen benachteiligt worden und hat eine Linkshänderschere gekriegt, die nicht geschnitten hat und lauter solche Sachen, weil man natürlich wollte, dass ich das gewinne und wir waren dann letztendlich gleich auf. Ja. Aber es gibt da nicht nur beim Sägen, also das ist eben dieses Gemeinsame. Normalerweise nimmst du eine große Säge mit einem großen Sägeblatt, was ja, der wie es in den Holzfäller-Filmen ist, wo du dann einer links, einer rechts zirkst.
Von Hörensagen kenne ich sowas.
Ja, ja, genau. Wo die ziehen. Und das ist eben der erste gemeinsame Schritt. Und dann wird auch manchmal noch ein großes Leintuch mit einem großen Herz beschriftet. Und dieses Herz wird dann vom Brautpaar ausgeschnitten. Das wird dann gehalten und dann müssen die durch dieses Loch durchsteigen. Also es gibt da, was die Gemeinsamkeiten oder dieses gemeinsame Arbeiten anbelangt, einige Brauchtumsgeschichten, Rituale und Traditionen.
Ich finde das so interessant, was sich die Leute einfallen lassen, weil es gibt ja auch Hochzeiten, die sind ja voller Spiele. Die sind ja auch noch mit diesem dieses Strumpfband, ja, das dann runtergezogen werden muss.
Ja.
War da, das habe ich zum Beispiel nie so ganz verstanden, weil ich das einfach ein bisschen unangenehm empfunden habe, wenn da der Bräutigam mit verbundenen Augen vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft da herumsuchen muss. Aber da ist wahrscheinlich jeder ein bisschen anders.
Ja, ja. Das ist auch etwas, was ich so in dieser Art jetzt gar nicht so kenne oder erfahre. Das, was mit dem Strumpfband jetzt oft gemacht wird, ist, dass es versteigert wird. Ne? Dass die Braut das einfach im Lauf des Abends einmal runterzieht, in die Höhe hält und dann wird das amerikanisch versteigert. Also es kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr dazu und letztendlich kommt dieses Geld dem Brautpaar dann zugute für die Hochzeitsreise.
Mhm. Ah, und weil du es auch gerade sagst, mit dem Geld, das der Braut und dem Bräutigam zugute kommt, das ist ja auch was sich verändert hat, die Geschenke. Früher ist ja ein Haushalt geschenkt worden, Geschirr, alles, was man für die neue Wohnung, für das neue Haus braucht. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage eigentlich fast immer nur um Geld gebeten wird, oder?
In den meisten Fällen ja, weil doch die meisten Brautpaare doch schon längere Zeit zusammenleben oder eben eigene Haushalte haben. Jetzt gibt es halt meistens schon einen Mixer oder es gibt schon irgendein schönes Geschirr oder es gibt eben schon irgendein schönes Besteck, wobei auch da wieder ein Unterschied ist, es wird mittlerweile zwar schon Wert gelegt auf schönes Geschirr und schönes Besteck, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass das sowas ganz, ganz Besonderes sein muss oder dass man jetzt unbedingt ein Silberbesteck zu Hause haben muss oder ja, eben irgendein besonderes Meissner-Porzellan oder keine Ahnung, also irgend so Besonderheiten. Wir hatten das damals schon noch, wir haben uns das auch gewünscht, aber das waren eben besonders schönes Geschirr, besonders schönes Besteck und so weiter. Wir haben das heute noch. Also von diesen Teilen ist kaum was kaputt. Ich glaube, es fällt mir nur ein Suppenteller und irgendein Kaffee-Häferl und eine Kaffeetasse und alles andere haben wir auch regelmäßig in Verwendung. Also und das ist schon was ich sagen muss, das freut mich schon immer ganz besonders, weil ich einfach weiß, das habe ich damals zur Hochzeit bekommen. Das ist für mich halt schon noch ein bisschen wertvoller, sage ich jetzt einmal, als ja, Geld für eine Hochzeitsreise, ja, das ist halt einfach eine Ansichtssache. Ne? Mhm. Und da, aber wie gesagt, das hat sich einfach insofern massiv verändert, weil eben viele, viele Paare schon diesen Hausstand eben haben.
Ja, und vor allem gibt's heutzutage auch mehrere Tools, die man verwenden kann, um zum Beispiel sicherzustellen, dass man die Dinge geschenkt bekommt, die man auch gerne hätte. Ich kenne das ja aus Amerika, gibt's diese Wedding Registries, wo das Brautpaar in einen Shop geht und sozusagen eine Wishlist erstellt, die dann nachher nachgeshoppt werden kann, weil dann weiß man auch, dass man was geschenkt bekommt, was im eigenen Stil auch ist.
Naja, und genau auf diese Art und Weise hat's ja früher funktioniert. Mhm. Früher gab's Hochzeitstische, die die gab es bei jedem großen Möbelgeschäft. Da gab es auch spezielle Hochzeits, also Häuser, die sich praktisch wirklich auf das spezialisiert haben. Und diese Hochzeitstische, da war eben Geschirr, da waren Vasen, da war Besteck, da waren zum Teil Dekoartikel drauf, Bilderrahmen. Also alles, was irgendwie in einem Haushalt gebraucht wird. Und zum Teil auch Elektrogeräte, also das sind wirklich, wirklich ganze Küchenausstattungen oder Einrichtungsausstattungen über den Tisch gegangen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ja, da hat sich eben, wie du richtig sagst, einiges verändert.
Ja, ja, aber selbst wenn jetzt nach Geld gebeten wird, was sagst du, was sagt da die Etikette, was schenkt man da? Wenn jetzt auf der Einladung steht, wir freuen uns, dass ihr kommt, ihr müsst keine Geschenke mitnehmen, falls ihr uns was schenken wollt, freuen wir uns über was dazu zur Honeymoon-Kasse. Was findest du, ist da ein angebrachter Betrag?
Ja, das kommt auch immer darauf an, wo bin ich eingeladen, ne? Und wie gut kenne ich auch das Brautpaar? Wie bin ich mit denen verwandt oder sind es gute Freunde von mir oder wie ist mein Verhältnis, ja? Ich bin grundsätzlich ein sehr großzügiger Mensch, also ich gebe mit Sicherheit immer mehr als viele andere. Es geht einfach da immer darum, das Brautpaar, also da gibt es zwei Ansätze, sagen wir es einmal so. Es gibt zwei Ansätze. Das Brautpaar macht ein großes Fest, bucht eine schöne Location, macht sich Gedanken um Essen, um Trinken, um Catering, um Blumen und um alles rundum. Und dann, ich sage jetzt der Hausnummer, dann kostet eine Person auf dieser Hochzeit so zwischen 75 und 150 Euro, Daumen mal Pi. Mhm. Und wenn du jetzt zu zweit auf diese Hochzeit gehst, kostest du dem Brautpaar praktisch 150 bis 300 Euro. Ja, wenn man das einmal so hernimmt, dann kann man jetzt entweder sagen, okay, ich bringe mindestens das, was ich koste, ja, ne? Und tue vielleicht nur ein bisschen was dazu. Oder ich sage, das, was ich koste, interessiert mich nicht, weil ich bin ja eingeladen, sonst wäre ich ja nicht eingeladen. Ich bringe nur das, was mir das Brautpaar gerade wert ist oder auch, was ich mir leisten kann. Ne? Also man muss sich da schon nach der Decke strecken, wenn eine, ich sage jetzt, eine Studentin eingeladen ist auf eine Hochzeit, die jetzt in einem super, super schönen Resort stattfindet, vielleicht in Italien mit allem Pipapo und die Person kostet möglicherweise 150 Euro, dann ist es trotzdem in Ordnung, wenn die Studentin um 100 Euro ein Geschenk bringt oder 100 Euro beiträgt, weil in ihrem Budget halt einfach nicht mehr drinnen ist. Mhm. Also es ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, das, was man kostet, auszugleichen. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Das, was mir schon wichtig ist, also einfach so mit einem Peanut zu kommen, dass ich sage, okay, ich nehme 50 Euro mit, das ist, ja, würde ich jetzt als zu wenig erachten. Und aber auch da ist es schwierig, weil, wie gesagt, es hängt immer davon ab, was das eingeladene Paar oder die eingeladene Person sich leisten kann und auch eben bereit ist, was in ihr Budget reinpasst. Und dann darf man auch nicht vergessen, es sind eben die Ansprüche der Brautpaare zum Teil schon sehr, sehr gestiegen, im Sinne von, sie möchten gerne, dass die Hochzeitsgesellschaft in Grüntönen kommt. Das heißt, oder dass es ein Fest ist, das sich über 2 oder 3 Tage zieht. Das heißt jetzt, dass der Hochzeitsgast einmal wohin fahren muss, dass er möglicherweise eine Kinderbetreuung organisieren muss, dass er sich einbuchen muss in ein Hotel, vielleicht 1 oder 2 Nächte und dann noch ein Gewand kaufen muss und dann noch ein Geschenk bringt. Also das kann schon ins Geld gehen. Ja. Ja? Und da sage ich halt dann immer, also wir haben auch Kunden, die uns sagen, also wir gehen jetzt nur zur Kirche und bringen dort unsere Blumen oder bringen dort einen kleinen Geldbetrag, weil wir wollen uns das gar nicht leisten, ja, oder wir können uns das gar nicht leisten. Das ist es manchen Gästen einfach auch nicht wert, ja, diesen Aufwand zu betreiben, weil das ihr Budget einfach sprengt und ja, also auch da ist es wichtig, dass die Brautpaare, wenn sie sowas machen, das gut planen und auch gut kommunizieren, weil es ist schon ein, also da kann so eine Wochenendhochzeit kann schon einmal 1.000 Euro kosten, ja, wenn du sagst, du brauchst 2 Übernachtungen oder du musst wohin fahren und du brauchst ein Geschenk und du brauchst ein Gewand, also da kommt schon was zusammen.
Ja,
und
sicher.
Kann ich durchaus nachvollziehen, dass es da einige Paare oder einige Personen gibt, die sagen, weißt du was, recht nett und schön, aber bin ich nicht dabei.
Mhm. Bei uns im Bekanntenkreis war erst letztens die Diskussion über einen schönen runden Geburtstag, den das Geburtstagskind gerne in Paris feiern wollte.
Ja, schön.
Ja. Und das war auch eine wunderschöne Idee, aber die Hälfte der Gesellschaft hat dann eben gesagt, das geht sich für uns alle nicht aus. Wir können uns die Zeit nicht nehmen und es kostet so viel Geld und dann gibt es keine Geschenke mehr. Also es war auf einmal alles ein bisschen komplizierter.
Ja, das wird auch kompliziert. Und wie gesagt, und man muss jetzt einfach auch immer als Brautpaar bedenken, es ist für euch das schönste Fest oder eines der schönsten Feste. Es ist für die Gäste schön, wenn man eingeladen ist, aber es ist nicht zwingend das schönste Fest für die Gäste, ja, wenn es euer schönstes Fest ist. Also auch Verständnis zeigen für den Hochzeitsgast, dass der oder die nicht überall dabei sein kann und nicht alles mitmachen kann, so wie ihr euch das erträumt. Also auch da würde ich halt meine Planung danach richten, dass sich das mit denen, die ich einlade, dass das einfach zusammenpasst. Ja? Weil wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis, ich bin vielleicht schon fertig mit meinem Studium und habe schon einen Job und habe aber in meinem Bekanntenkreis nur, weiß ich nicht, 70% Studenten oder Studierende, dann muss ich das anders planen, als wenn ich schon irgendwo gesettelt bin, fertig bin mit meiner Ausbildung, meine zukünftige Frau oder mein zukünftiger Mann arbeiten geht, wir schon einen Hausstand haben und auch mein Freundeskreis im berufstätigen Umfeld sich bewegt. So, dann ist das was anderes und es ist ganz was anderes, wenn ich kleine Kinder habe und mein Freundeskreis kleine Kinder hat. Auch dann feiert man eben die Hochzeiten unterschiedlich.
Ja? Da hast du aber gerade etwas sehr Kontroverses angesprochen.
Ja, und auch ein ganz, ganz heikles Thema, weil das ist ja auch mit Tradition und Brauchtum verbunden, Kinder auf der Hochzeit.
Kinder
ein riesen, riesen Thema. Ja?
Ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht in die Tiefe bei diesem Thema.
Nein.
Das wird jetzt nämlich den Rahmen sprengen. Wir sind nämlich immer noch in unserer Traditionenfolge.
Genau.
Aber ich glaube, auch da kann man einfach gut das drüber stülpen, was du gerade vorher gesagt hast, mit einem Blick auf sich selber, auf seine eigenen Wünsche, aber auch mit einem Blick auf vielleicht mehr die Bedürfnisse von denen, mit denen man wirklich feiern will.
Genau.
Weil man kann ja auch als Brautpaar die andere Route geben und sagen, das ist meine Traumhochzeit. Da zählt nur das, was ich will. Und da muss man sich aber auch davon lösen, was die anderen da eventuell auch so mitbringen würden. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, na, ich will aber meine Traumhochzeit auf den Malediven und dann ist halt nur derjenige da, der sich das leisten kann, ist das auch okay.
Genau.
Aber wie du sagst, mit Verständnis für alle Beteiligten.
Genau. Und da ist auch, was die Tradition anbelangt, hat ja jedes Brautpaar Trauzeugen und eben auch Brautjungfern und den passenden Partner zu den Brautjungfern dazu. Und auch das ist immer ein wichtiges Thema. Auch eure Trauzeugen, sucht euch die auch so aus, dass die zu euch passen. Denn wenn es jetzt zum Beispiel, ich sprich das Thema Kinder jetzt trotzdem bewusst nochmal an, weil wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Trauzeugin wähle, die kleine Kinder hat, ja, dann ist es vielleicht nicht ganz so zielführend, denn man muss schon wissen als Trauzeugin, ich bin am Tag der Hochzeit für die Braut zu 100% da. Das ist meine Aufgabe. Ja? Nicht nur unterschreiben, sondern ich unterstütze auch die Braut den ganzen Tag. Und wenn ich jetzt kleine Kinder habe und mir das nicht organisieren kann, dass die Kinder betreut sind und ich vielleicht oder vielleicht die Braut wünscht, dass auf der Hochzeit keine kleinen Kinder dabei sind, was ja auch völlig in Ordnung ist, dann muss sich die Braut mit der Trauzeugin ordentlich absprechen und sagen, so, meine Liebe, ich hätte dich gern dabei, aber wie machen wir das?
Mhm.
Ja, also, dass das einfach für beide passt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, ja. Ich versuche jetzt, den Bogen wieder zurück zu unseren Traditionen zu schaffen. Und zwar würde es mich interessieren, mir ist das nämlich schon selber aufgefallen, dass es auch total viele Traditionen gibt, die aus Amerika rüberkommen. Empfindest du das auch so, dass es da so neue Traditionen gibt, wo du sagst, das hast du früher gar nicht so mitbekommen, das ist jetzt neu?
Ja, das ist neu, aber das würde ich jetzt nicht als Tradition, also eine Tradition nennen, sondern das ist halt einfach sowas, das ist wie Halloween, was halt einfach da so von Amerika rüberschwappt, was uns entweder ein bisschen aufgestülpt oder aufgedrückt wird, was ein bisschen schon auch meiner Ansicht nach ein bisschen in die Geschäftemacherei hineingeht. Ja, also man kann viele Dinge auch ein bisschen übertreiben. Mhm. Ja, es gibt ein paar Sachen, die mir sehr gut gefallen, also zum Beispiel dieser First Look, also das finde ich sehr, sehr nett. Das wird auch von Fotografen sehr gerne aufgenommen, so dieses Bräutigam und Braut sehen sich zum ersten Mal oder sehen einander zum ersten Mal und da, ja, also das, da entstehen wunderschöne Fotografien, das sind auch schöne Videos. Das finde ich was ich ausgesprochen schön finde. Mhm. Und jetzt, um wieder auf Traditionen zurückzukommen, wir waren schon längere Zeit aus, einmal auf einer bosnischen-kroatischen Hochzeit und da hat mir besonders gut gefallen, dass da die ganze Familie eingezogen ist. Also da ist zuerst das Brautpaar in den Saal eingezogen, dann kamen die Brauteltern, wurden vorgestellt, die Bräutigameltern, die Geschwister, die Tanten und Onkeln und alle waren super schön angezogen und das war so ein, du hast auf einmal das Gefühl gehabt, du kennst jeden und das war auf einmal viel familiärer und es war extrem persönlich. Also sowas gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das finde ich, ja, sowas ist einfach für mich schöner als irgendwelche ja, aufgedrückten Geschichten, die aus Amerika kommen.
Ja, wir sehen das auch bei, ich würde schon fast sagen, bei den meisten Hochzeitsfotos, die wir zugeschickt bekommen, ist dieser First Look da und ja, sieht auf den Fotos so schön aus, vor allem auch so ruhevoll, so bedacht. Das ja. ist nur ein Moment, wo es um die Braut und den Bräutigam geht. Aber eine Sache, die ich fast finde oder die ich jetzt in Wien auch beobachten kann, ist fast, dass das Poltern ein bisschen abgelöst wird von der Bridal Shower.
Ja, genau.
Dass es eigentlich bei der Braut jetzt gar nicht mehr so oft ist, dass da am Abend losgezogen wird, um eben zu trinken oder auch so, um so Sachen zu verkaufen. Gell? Da läuft man dann beim Poltern oft mit so einer Bauchtasche herum und verkauft ja, ja. Kondome. War ich jetzt einfach schon öfter auf, sagen wir es mal, gediegeren Brunches eingeladen, wo alle dann zum Beispiel weiß tragen ja. und wo es einfach, ja, ich weiß gar nicht, das war irgendwie einfach eine andere Experience als
jetzt ja, am Polterabend. Ja, das ist natürlich auch ein Unterschied zwischen städtisch und ländlich. Mhm. Ja? Also da wird mit Sicherheit in Wien, denke ich jetzt, und auch wenn ich in Wien bin, ab und zu an den Wochenenden im Sommer, da kriege ich natürlich schon mit, dass es da ganz viele so Polterabende oder Bridal-Junggesellinnenabschiede gibt oder Bachelorette-Partys, wie sie ja jetzt heißen. Und das ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch in Wien diejenigen, die da wie wild durch die Gegend laufen.
Sicher.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es nur in Wien sehr gediegen zugeht, aber es ist schon so, es ist schon zu sehen, dass es da ein Stadt und Land sich unterscheiden in der Art und Weise, wie gefeiert wird und wie gepoltert wird und wie das gemacht wird. Ja, ja, durchaus.
Und das muss auch, sollte auch miteinander abgesprochen werden, weil ich habe jetzt gerade so eine ganz weite Erinnerung hervorgeholt, dass glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren, als ich da am Abend unterwegs war, gab es einen Bräutigam, der hat ein weißes T-Shirt an und hat einen roten Lippenstift gehabt und sein Ziel war es, so viele Küsse wie möglich auf diesem weißen T-Shirt zu haben. Und in dem Moment fand ich das natürlich urlustig und all meine Freundinnen, wir haben auf dieses T-Shirt, ich glaube, auf die Ärmel Küsse gegeben und das war eine super lustige Geschichte. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, also wenn mein zukünftiger Ehemann mit einem weißen T-Shirt voller Küsse nach Hause kommen würde, ich weiß nicht, ob mir das so gefallen wird.
Ja gut, da hat sich auch etwas geändert. Da hat sich natürlich auch in den letzten 15 Jahren, also in der Bewegung des Feminismus oder mhm. eben auch, ja, also, aber das ist ein Thema, das brauchen wir da jetzt nicht besprechen, aber da hat sich viel verändert und das ist auch möglicherweise nicht mehr ganz so, ja, ich glaube, dass das gar nicht mehr so gemacht wird.
Es geht auf jeden Fall darum, dass man sich das einfach auch miteinander ausmacht. Und dass genau. es nicht mehr so ein Junggesellenabschied ist, sondern einfach ein Feiern mit seinen...
Ja, es hüpfen auch nicht mehr die Stripperinnen und Stripper aus den Torten. Also möglicherweise ab und zu, aber nicht mehr so wie früher.
Ja, also auch das, da wäre ich so gar nicht mit dabei. Aber ich meine, es gibt doch sicher die Paare, die das super lustig finden. Um das Thema jetzt abzuschließen, wollte ich noch fragen, ob du eigentlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Tipps hast, wie sie das schaffen, eben für sich diese Entscheidung zu treffen, was ist eine Tradition, die will ich weiterführen und was ist etwas, das kann ich hinter mir lassen, wie kann man das gut kommunizieren? Gibt es da etwas, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben willst oder kannst?
Ja, das Wichtigste ist immer, dass es zu einem selbst passt. Ja, also das ist etwas, was mir immer das Allerwichtigste ist. Wir hatten damals, also es gibt ja diese Hochzeitsblumenanstecker, ja, die auch zur Tradition gehören. Und das war damals auch ein Brauch, dass immer ein junges Mädchen meistens, also das waren meistens Schülerinnen, also die waren so 6, 7, 8 Jahre alt, die haben damals so ein Körberl, ein Ansteckkörberl gehabt, wo die Anstecker drinnen waren, zum Aufstecken auf das Gewand. Weil früher war es ja nicht so, dass alle immer eingeladen waren, sondern da gab es Unterschiede. Da gab es praktisch diejenigen, die zum Essen eingeladen waren. Das waren dann die mit dem entsprechenden Anstecker drauf. Und diejenigen, die eben nicht zum Essen eingeladen waren, die sich das Essen selber bezahlen mussten, die halt Getränke bekommen haben zum Beispiel, die wurden dann mit diesen Ansteckbüschchen sozusagen markiert. Ja? Und da gab es eben die jungen Mädel, die haben praktisch so ein Kerberlgeld gekriegt. Das hat, von dem kommt auch eben der Begriff des Kerberlgeld, wenn man sich irgend sowas so nebenbei verdient. Ja? Und da haben wir, da war ich auf einer Hochzeit und da war eben ein junges Mädel und das war aber nur in Schillingzeiten. Ja? Und die hat da in dem Kerberl lauter so 10 Schillingstücke oder 1 Schillingstücke drinnen gehabt und ich habe dann zu ihr gesagt, du weißt was, wir machen das anders. Ich habe da einen 20-Schilling-Schein hineingelegt. Sag ich, wenn du da nur Münzen drinnen hast, kriegst du nur Münzen. Du musst da Scheine reingeben, dann kommen auch Scheine. Und tatsächlich hat sie dann 20 Schilling, 50 Schilling, hat sie dann wirklich auch Scheine bekommen und wirklich viel mehr Geld lukriert. Aber auch das ist ein bisschen abgekommen. Das wird gar nicht mehr, also diese Büscherl werden nicht mehr in diesem Ausmaß gemacht. Erstens einmal, weil sie das Gewand zerstören, also weil sie ganz oft am Gewand eben diese Nadelspuren hinterlassen. Und ich sage das auch immer, also ich würde mir auf meine schönen Sachen auch keine Nadel da jetzt durchstechen lassen, das habe ich auch keine Freude. Und auch beim Bräutigam bin ich da ein bisschen, ja, mit gemischten Gefühlen gehe ich da immer dahin. Schön ist es schon. Ich empfehle heute es dann mit Magneten eventuell zu machen, sodass das Revers nicht beschädigt wird.
Ja, und auch auf der Hochzeit, in der ich im Sommer war, die hatten einfach auch ein super klebriges, so doppelseitiges Klebeband, genau, wo die Sachen auch wirklich gut gehalten haben.
Ja, und auch keine Flecken hinterlassen.
Genau,
ja?
Genau.
Und da gibt es ja mittlerweile auch andere Ideen. Da gibt es eben diese Blumenbänder, die man aufs Armband, also als Armband praktisch trockt. Also das finde ich wieder entzückend. So was gefällt mir wieder gut.
Ja, finde ich auch. Sehr schön. Haben wir uns heute durch die österreichischen Traditionen durchgearbeitet.
Ja, was mir nur einfällt gerade ist, also was wir jetzt auch sehen bei vielen Fotos und eben auch bei Videos, die wir geschickt bekommen, viele Brautpaare sprechen jetzt das Gelübde, dieses Eheversprechen oder das Ehegelübde nicht mehr einfach nur so runter, wie man es halt vom Pfarrer vorgeschrieben bekommt, sondern das sind zum Teil ganz hoch emotionale Reden, die da gehalten werden und Eheversprechen, das ist auch etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Das ist wieder wieder etwas, was aus Amerika positiverweise zu uns herübergekommen ist. Das wird sehr, sehr gerne von Brautpaaren gemacht.
Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, diese Wedding Wows, genau, die auch oft in einem anderen Kontext dann noch vorgelesen werden, manchmal auch bei der Feier später.
Ganz genau, nicht unbedingt nur bei der Trauung, sondern auch oft bei der Rede oder vor dem Essen, genau.
Sehr gut, so viele schöne Sachen, die es auf Hochzeiten gibt. Jetzt kommen wir noch am Ende, wie bei den letzten Malen, haben wir eine Frage zugeschickt bekommen.
Oh ja.
Und zwar hat die Alexandra gefragt, Thema Trauringe.
Ja.
Wie fallen die in die zeitliche Planung hinein? Wie lange dauert es, Trauringe zu erstellen? Wann sollte man sich darum kümmern? Wann sollte man das besprechen?
Die Trauringe, Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch, sage ich jetzt einmal, die brauchen kein halbes, dreiviertel Jahr. Bei den Trauringen gehen die Brautpaare dann, wenn sie sagen, so, jetzt haben wir Zeit, jetzt machen wir das. Das kann man so 2, 3, 4 Monate vor der Hochzeit machen. Die Lieferzeiten bei den Trauringen sind sehr knapp bemessen, also das sind 14 Tage, 3 Wochen, manchmal auch schneller, aber so mit 14 Tagen, 3 Wochen kommt man ganz gut durch. Und das Aussuchen der Trauringe geht sehr schnell, ja, was ich so in den letzten Beratungen gesehen habe, weil speziell viele Damen schon wissen, wie ihr Ring ausschauen soll oder ungefähr ausschauen soll. Manche haben eben auch einen Verlobungsring, wo der Ehering dann dazu passen soll, also wo sie den Verlobungsring als Vorsteckring verwenden. Und der Bräutigam ist in den meisten Fällen also sehr schnell zufriedenzustellen. Das ist meistens sehr schlicht. Der soll einfach nur praktisch, bequem sein, nicht irgendwie erhaben, dass man nicht hängen bleibt, weil die meisten Männer, wenn sie handwerklich oder mit den Händen viel arbeiten, das einfach wichtig ist, dass er sie praktisch beim Arbeiten nicht irrt.
Ne? Ja, ja.
Aber so, ich sage jetzt einmal so, zwischen einem Monat und 3, 4 Monaten vor der Hochzeit ist es perfekt.
Ah, sehr gut. Ja, wir haben uns das auch notiert. Wir haben nämlich sehr viele Fragen zum Thema Schmuck bekommen und wir werden da in Zukunft auch eine gesonderte Folge
sowieso
darüber machen. Sehr gut. Also, das war's mit unserer heutigen Folge von Ja und Jetzt. In der nächsten Folge sprechen wir über häufige Fehler bei der Hochzeitsmode und der Feier und wie man sie vermeiden kann. Also bleibt dran, wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, und wenn ihr Fragen habt zum Thema Hochzeit, die wir beantworten sollen oder Anregungen habt für Themen, die wir in unserem Podcast besprechen sollen, dann schreibt uns das auf unserem Instagram-Kanal. Ja und jetzt _Hochzeitspodcast und wir freuen uns auf euch bei der nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.